Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute wird spannend und ja, auch ein kleines bisschen provokant. Denn wir sprechen darüber, warum wir in kaum einer anderen Branche so stur an uralten Traditionen festhalten wie in der Reiterei und warum das nicht nur absurd wirkt, sondern manchmal auch richtig gefährlich werden kann für unsere Pferde, aber auch für uns. Damit will ich überhaupt gar nicht sagen, dass Tradition ganz grundsätzlich schlecht ist. Im Gegenteil. Aber stell dir mal vor, wir würden in anderen Lebensbereichen genauso arbeiten wie in der Pferdewelt. Das würde nämlich zum Beispiel bedeuten, Frauen müssen an den Herd, Mädchen brauchen nicht in die Schule und der Aderlass ist die Standardtherapie für alle Gesundheitsthemen. Totale absurde Relikte, oder? Zum Glück haben wir in der Medizin, der Bildung und Gesellschaft gesagt, danke für die Tradition und jetzt bitte aber auch weiterentwickeln. Und meine Frage ist, warum machen wir das eigentlich nicht in der Reiterei genauso? Das schauen wir uns heute mal gemeinsam an. Manchmal habe ich in der Reiterei das Gefühl, wir sind irgendwie im alten Griechenland stehen geblieben. Ist ein total spannender Gedanke, aber ich nehme euch mal mit in meinen Alltag und welche Geschichten ich da teilweise so erlebe. Und dann reden wir nochmal darüber. Ich freue mich auf eure Kommentare. Denn von meinem Gefühl aus ignorieren wir in der Reiterei seit vielen Jahrzehnten wissenschaftliche Erkenntnisse. Da ist ja jetzt ganz viel, vor allem in den letzten 25 Jahren in der Wissenschaft passiert. Und viel davon ist jetzt so praxisbezogen, dass das eigentlich mittlerweile schon Standard sein sollte. Und ich mich immer wieder frage, warum ignorieren wir das? Warum ignorieren wir Neurowissenschaften, obwohl sie uns erklären, wie Pferde lernen und auch wie Pferde fühlen? Warum ignorieren wir Physiologie, obwohl wir Trainingspläne bräuchten, damit Muskeln auch wachsen können und Sehnen gesund bleiben? Und warum ignorieren wir Lerntheorie, obwohl sie uns helfen würde, Missverständnisse zwischen Menschen und Pferden zu vermeiden und wir in allen Lebenslagen so viel weniger Konfliktverhalten erleben würden, als wenn wir zum Beispiel an Dominanztheorie glauben? Nur, jetzt wird's spannend, wenn ich das einbringe, also wenn ich jetzt zum Beispiel auf einer meiner Fortbildungen über solche Dinge rede, dann sitzen die Leute da immer und sagen, ah ja Mensch, das ist ja total logisch, warum hat uns das noch vorher keiner gesagt? Wenn jetzt aber sowas in Beratungsgesprächen manchmal kommt oder wenn wir auch mit dem einen oder anderen Kollegen mal in die Kommunikation gehen, dann hört man oft was anderes. Und wenn man diese Perspektiven einbringt, dann heißt es ganz oft, glaube ich nicht dran. Das Spannende ist jetzt, ist gar keine Glaubensfrage, ist nämlich Biologie, Physiologie, Neurologie oder so, ist keine Religion, ist überhaupt keine Glaubensfrage. Also jetzt stell dir mal vor, dein Auto macht komische Geräusche. Und während du da so vor dich hinfährst, ist mir kürzlich passiert. Ich bin mit meinem Auto in den Kindergarten, habe meine Tochter in den Kindergarten gefahren. Das Auto machte so komische Geräusche. Und dann habe ich meinen Mann angerufen und sagt mein Mann zu mir, nee, an Motorschaden glaube ich nicht. Gott, mein armer Mann, der kommt jetzt gerade nicht gut weg. An Motorschaden glaube ich nicht. Der war gerade erst in der Werkstatt, der ist gewartet worden. Kann eigentlich gar nicht sein. So, Auto fährt jetzt aber trotzdem nicht. Fährt einfach nicht. Also, das ist jetzt völlig egal, ob ich an den Motorschaden glaube oder nicht. In dem Fall war es ein geplatzter Reifen. Auto fährt nicht. Und so ähnlich verhält sich das mit, ja, wenn wir echte Fakten haben und wenn wir nicht an Pseudowissenschaft glauben. Pseudowissenschaft ist das, was wir auf Facebook finden und wo uns keiner sagt, wo es herkommt. Und das auch nicht peer-reviewed wurde, sondern wo jeder so seine persönliche Meinung kundtun kann. Das hat überhaupt nichts mit Wissenschaft zu tun, sondern da geht's dann tatsächlich um eine persönliche Meinung. Und das habt ihr vielleicht auch hier im Podcast schon mal erlebt, an der einen oder anderen Stelle zitiere ich immer, was mir so an spannenden Studien auf die Füße gefallen ist. An der einen oder anderen Stelle sage ich aber auch immer, Achtung, Obacht, das ist jetzt was ich beobachtet habe und was dann in dem Moment natürlich auch durch meine persönliche Brille gefärbt ist durch meinen persönlichen Confirmation Bias, eingefärbt ist, und das hat nichts mit Wissenschaft zu tun. Und ich finde, das ist total wichtig, dass wir das kennzeichnen, und das würde ich mir in den sozialen Medien ja auch wünschen. Das klappt nur immer nicht so gut. Und interessanterweise ist das so ähnlich wie mit der Bild-Zeitung. Die Beiträge auf Facebook, die besonders absurd sind, die haben irgendwie die allergrößte Reichweite. Also das ist ein spannendes Thema, das könnten wir uns auch mal, da muss ich mal die Kathi vielleicht zu einladen wieder. Das ist ein Thema, das müssen wir uns mal angucken, wie der Human Mind da funktioniert. Aber da funktioniert das Bild-Zeitungssystem einfach viel besser als Daten, Zahlen, Fakten. Also zurück zu meinem Auto. Mein Auto ist dann also liegen geblieben und fuhr wirklich nicht weiter. Ich bin ausgestiegen und habe gesehen, der Reifen ist geplatzt und ich bin schon die letzten Meter auf der Felge gefahren. Gott sei Dank keinen großen Unfall dabei gebaut, aber kaputt war es trotzdem. Gefahren ist es eben trotzdem nicht. Lass uns das mal ganz kurz an dieser Stelle für euch zusammenfassen. Wenn wir also in der Praxis uns Pferde anschauen, dann sehen wir ganz häufig Schmerzgesichter. Schmerzgesichter haben wir schon oft besprochen, ist wissenschaftlich validiert, mehrfach dokumentiert, ist gar kein Hokuspokus. Das Erschreckende und das, was viele nicht wahrhaben möchten, ist, dass in dem Moment, in dem sie sich damit anfangen, auseinanderzusetzen, Schmerzgesichter zu sehen, sie keine Pferde mehr ohne sehen. Ist das jetzt Hokuspokus, weil wir keine Pferde mehr ohne sehen? Oder gibt uns das Einblick in die Population, die wir haben? Und da müssen wir leider ganz ehrlich sagen, vielen davon geht's nicht gut. Ja, so. Und wir könnten da ja mal eine Analyse zu machen und mal gucken, wie viele Pferde, das ist vielleicht mal ein Auftrag für euch auch zu Hause, wie viele Pferde kennen wir ohne Schmerzgesicht? Und ich freue mich über jedes, was ich treffe, ohne Schmerzgesicht. Ich möchte gar nicht Pferde unbedingt, ich will gar nicht unbedingt recht haben. Ich will gar nicht nur Pferde mit Schmerzgesichtern sehen, sondern ich freue mich über jedes ohne. Und ich kann euch an der Stelle hier noch eine ganz wilde Geschichte erzählen, die meiner Meinung nach aber eben auch viel Hoffnung gibt. Denn wenn ich mir meine Population hier vor der Tür anschaue, und jeder, der meine Reise so ein bisschen mitverfolgt hat, der weiß ja, man wird ja nicht Schmerzexperte, man wird ja auch nicht Trainingsexperte für physiologische Probleme und alles, was dazugehört und Prähab und so, wenn es keinen Anlass dafür gibt. Von meinen 4, 5 Jungpferden, die ich gekauft habe, ist keiner lebensfähig, alle chronisch krank und zwar alle genetisch degenerativ. Interessanterweise hat aber keiner von denen akutes Schmerzgesicht. Und das finde ich total spannend, denn das sagt uns auch, wie viel wir mit Management, wie viel wir mit so Sachen wie wir geben den Pferden Agency und so, wie viel wir damit machen können und wie stark wir damit Lebensqualität verbessern können. Und ich finde, das darf auch ganz viel Hoffnung geben, denn das stellt uns dann damit nicht in so eine Ecke, in der wir sagen müssen, oh Gott, es ist alles so schlecht, sondern wir können Maßnahmen ergreifen, um ein Leben lebenswert machen, auch wenn das Leben eben ja nicht hundertprozentig perfekt ist und mit ganz normalen Themen, also vielleicht mal ein Trauma, vielleicht auch eine genetische Krankheit, vielleicht das eine oder andere, wenn man damit konfrontiert wird. Dann haben wir natürlich als eines unserer wichtigsten Tools die Ganganalyse. Und auch Ganganalyse ist ja nun, naja, irgendwo, jetzt ist es völlig egal, an welches Bewegungssystem wir glauben, ob wir an Biomechanik glauben oder an Tensegralität oder, so wie ich, an eine Mischung aus beiden, an Kinetics, ist ja überhaupt gar nicht WUSA, sondern das ist mit Sensoren und Highspeed-Kameras messbar. Ich habe mal eine Folge darüber gemacht, dass die KI noch nicht so weit ist. Zu der Aussage stehe ich auch nach wie vor, denn in den Momenten, in denen wir multiple Lahmheiten haben oder auch Pferde mit neurologischen Erkrankungen oder so, kann die KI das nicht mehr. Was die KI kann, ist das zu finden, wenn ein Bein oder vielleicht maximal zwei Beine irgendwie ein starkes Offloading zeigen, aber komplexere Sachen kann die KI noch nicht. Trotzdem sehen wir, wenn wir in komplexere Systeme gehen und nicht die 100-Euro-App, die wir uns aufs Handy runterladen können, da passiert gerade ganz viel. Und wenn wir mit diesen tollen Systemen arbeiten, findet man da schon ziemlich viel. Und das kann eine tolle Unterstützung in der Diagnostik sein. Hat also auch überhaupt nichts mit WUSA zu tun. Und als letztes Element natürlich auch noch das Ansehen von Rittigkeitsproblemen unter verschiedenen Perspektiven. Haben wir hier eine versteckte Lahmheit, eine subtile Lahmheit drunter liegen, dann würde der Pfeil wieder in die Ganganalyse gehen. Haben wir hier einfach einen ja nicht so guten Reiter, ne? Dann geht der Fall von hier aus direkt auf den Campus in die Membership, wo wir euch mit reiterlichen Themen unterstützen. Oder haben wir hier vielleicht ein Fütterungsproblem? Ist das Pferd nicht so fit auf die Füße? Das kann man ja, wenn man ein kleines bisschen Training hat, die Kollegen und ich, wir sehen das ganz gut mit einem Blick. Und wenn ihr mich kennt, dann wisst ihr, ich fange sowieso ganz gerne immer mit einer Ganganalyse und mit einer Rationsberechnung an, mit einer Rationseinstellung an. Dann haben wir ganz viele Lateralitätsprobleme schon geframed und dann können wir uns auf das Training konzentrieren und haben keine anderen Sachen mehr im Weg stehen. Also das sind alles, ne, und auch gerade wenn wir uns das Thema Rittigkeitsprobleme angucken, wir denken an die 24 Behaviors zum Beispiel, die ich persönlich ja so unglaublich genial finde, nicht weil es noch ein anderes Schmerzethogramm ist, sondern weil es sich als Marker für Schmerz, jetzt fällt mir das deutsche Wort nicht ein, Key Elements, weil es sich als Marker als Marker für subtile Lahmheiten. So, jetzt läuft's. Als Marker für subtile Lahmheiten alles Rittigkeitsprobleme rausgepickt hat. Und wir dann auch ganz klar sagen können, bis zu 4 ist normal, über 4 wird's interessant. Ab 8 können wir uns sicher sein, hier haben wir ein Schmerzproblem. Und wenn wir dann den Reiter tauschen, dann sehen wir andere Probleme. Nicht, dass die Probleme weg sind, sondern das Pferd wird, wenn wir es mit einer Schmerzgeschichte zu tun haben, wird das Pferd einfach andere Probleme zeigen. Aber es wird nach wie vor markieren und sagen, die eine oder andere Bewegung ist einfach nicht gut für mich. Das finde ich total spannend, ne? Denn auch das ist peer-reviewed, ist getestet worden, viele Leute arbeiten damit, ist jetzt überhaupt gar kein WUSA, kann man sich überall runterladen, unter anderem auch bei uns im Shop. Und trotzdem wollen die Kollegen das oft nicht so gerne hören. Und da spreche ich jetzt von Kollegen sowohl im Sinne von Reitlehrer und Therapeuten. Gestern mit einer Kollegin gesprochen, mit der Anni, die uns auch im Team unterstützt, die sagt, ganz oft wird sie als Osteopathin zu einem Pferd gerufen und dann guckt sie sich das an und sagt, ach ja, der hat Probleme, osteopathisch kann ich jetzt keins davon lösen. Was gar nicht bedeutet, wir wollen die Körpertherapie abschaffen, überhaupt nicht. Aber wir müssen die Körpertherapie natürlich da einsetzen, wo die was kann. Ne? Und die kann ganz viele tolle Sachen. Die kann zum Beispiel Stress regulieren, die kann uns helfen, in die Entspannung zu kommen, die kann uns helfen, Bindung aufzubauen, die kann vielleicht auch vor allem nach Trauma die eine oder andere ja, Verspannung lösen, die kann aber eben auch ganz viele Sachen nicht. Zum Beispiel lahme Beine heilen, kann die einfach nicht. Die kann auch keine Kissing Spines wegmachen. Kann die einfach nicht. Und was die auch nicht kann, ist zu sagen, Nerven wachsen mal wieder, wenn wir irgendwo zum Beispiel einen ECVM-Patienten haben oder so. Da kann ich ja nicht da hingehen und sagen, so, Stenose, geh mal weg. Wir nehmen den Nervendruck jetzt mal weg und neue Nerven wachsen. Das wäre total schön, wenn wir das könnten. Ich wäre die Erste, die dabei war. Also wenn es eine Ausbildung gäbe, wo wir zaubern lernen, ich wäre dabei. Ich wäre die Erste, die sich anmelden würde. Aber ganz oft geht das einfach nicht. Und ich finde, dass wir als Professionals einfach in der Verantwortung stehen, unseren Kunden gegenüber ein kleines bisschen up to date zu bleiben und sich weiterzubilden und fortzubilden, damit wir unsere Kunden und unsere Kundenpferde auch verantwortungsvoll begleiten können. Und wir haben kürzlich schon das Thema besprochen, weil ich immer mal wieder gefragt wurde, wir können ja sagen, würde ich würde so gerne bei dir Unterricht nehmen oder ich würde so gerne bei Equidemia mitmachen, aber Mein Pferd ist zu krank oder auch mein Pferd ist zu gesund. Das ist überhaupt gar nicht relevant, mit welchem Pferd du zu uns kommst. Wir schubsen dich ja sowieso zuallererst in den Compass Call, in den kostenlosen Compass Call. Da machen wir eine Ist-Stands-Analyse und von der Stelle aus begleiten wir dich dann weiter und geben dir auch eine realistische Einschätzung und sagen, wenn wir da jetzt einen chronischen Schmerzpatienten haben, dann ist vielleicht ein Abo mit 3 Reitstunden im Monat nicht das richtige Produkt für dich. Dann können wir dir sicherlich auch weiterhelfen, zum Beispiel mit mentalem Support, zum Beispiel mit einer Bewegungsanleitung für dein Pferd, wie du diesem Pferd mit diesem Problem trotzdem noch was Gutes tun kannst. Ne? Denn wir haben schon oft darüber gesprochen, haben wir Pferde in domestizierter Haltung, dann können wir die ja nicht einfach nicht anfassen. Das geht ja auch nicht. Aber wir können uns natürlich anschauen, was für Themen bringt dieses Pferd aus seinem Leben mit und dann entsprechend leistungsgerecht trainieren. Relativ simpel. Oder in dem Fall dann eben nicht trainieren, sondern leistungsgerecht bewegen, sodass das Pferd, der Pferdekörper was davon hat. Und wir aber alle gemeinsam, also uns einfach ganz klar sind, das Ziel für dieses Pferd ist Bewegungstrainings, ist Verbesserung der Lebensqualität, nicht Piaf. Wenn du jetzt aber mit einem pumperlgesunden Pferd kommst und Lust hast, das einfach evidence-based, also auf Fakten basiert zu trainieren und da noch ein kleines bisschen ja, Seele mit reinzubringen, dann machen wir das natürlich und dann ist das vielleicht genau der richtige Weg für dich. Dann machen wir, dann treffen wir uns vielleicht ein oder zweimal im Monat für einen regelmäßigen Reitunterricht. Und deswegen mag ich die Compass Calls so gerne, weil wir da eben anschauen können und sagen können, Mensch, erzähl uns doch mal deine Geschichte. Und dann schauen wir gemeinsam, was ist der beste Weg für dich, um von hier aus weiterzumachen. Wir hüpfen zurück zu unserer Geschichte. Jetzt habe ich euch erzählt, wie ich Wissenschaft in meiner Praxis anwende. Aber mein Thema war ein anderes. Ich wollte euch nämlich erzählen, dass ich sowas in der Beratung immer wieder erlebe. Neulich hatte ich ein Pferd in der Beratung, die Dame ist zu mir gekommen, weil ihre Tierärztin nicht mehr genau wusste, wo sie weiter untersuchen sollte und hat gesagt, Mensch, geh doch mal zur Selina, mach doch mal eine Ganganalyse mit der Selina und dann haben wir vielleicht eine Idee, wo wir weitersuchen können. Das Pferd war hochgradig neurologisch auffällig, das hatte Koordinationsprobleme und ist immer wieder, also Kurven und so waren ganz, ganz schwierig. Besitzerin völlig verzweifelt. Dann haben wir mal sie in die neurologische Testung genommen und Reflextests mit ihr gemacht, auch um so ein bisschen zu schauen, wo untersucht man weiter gegebenenfalls. Und am Ende, das Pferd war auffällig auf 3 Beinen, auf 3 von 4 Beinen war das Pferd auffällig. Und am Ende sagt die Schülerin oder die Kundin in dem Fall zu mir, ihre Tierärztin glaubt nicht an neurologische Probleme im Hals. Ja, was soll ich denn dazu noch sagen? Da fehlen einem tatsächlich fast die Worte. Denn manchmal, also man braucht ja gar nicht dran glauben. Ist ja einfach so, wenn wir so deutlich auffällige Reflextests haben und ein hochgradiges Schmerzgesicht, sind wir vielleicht schon jenseits von Glauben. Vielleicht, vielleicht aber auch nicht, weiß man nicht. Könnte man dann im Zweifelsfall nochmal in die Diagnostik gehen? Die Kundin tat mir total leid, denn die war jetzt in einer echten Zwickmühle und am Ende des Tages haben wir uns dann dafür entschieden, das Pferd direkt in die Klinik zu fahren. Das war auch eine ganz gute Idee. Dann kamen nämlich die CT-Bilder zurück und dann haben wir gesehen, es war kein einziger Halswirbel normal. Wir reden also in so einem Fall dann nicht mehr darüber, es war kein einziger Halswirbel abnormal. Das wäre ja auch mal ein schönes Resultat, würde ich mich drüber freuen. Aber in dem Fall haben wir jetzt darüber gesprochen, war keiner, der normal war. Ja Mensch, kein Wunder, dass der nicht so jüd auf den Füßen stand. Ne? Geht also gar nicht um Glauben. Es geht nicht um Glauben. Am Ende des Tages Daten, Zahlen, Fakten. Und manchmal reicht schon ein Röntgenbild. Ist auch eine schöne Sache. Da müsste man jetzt natürlich wissen, dass man, wenn man zum Beispiel Hälse röntgt, eine laterale Perspektive nicht ausreichend ist, ist mir jetzt auch schon, passiert mir immer wieder, wenn ich damit arbeite, dann schicke ich die Kunden und sage, Mensch, guck dich mal um, frag mal bitte nach einer bildgebenden Diagnostik für den Hals. Dann kommen die zurück und haben die ein, zwei oder drei, je nachdem wie groß das Pferd war, laterale Röntgenbilder, also seitliche, aus der seitlichen Perspektive für den Hals. Und jetzt the breaking news. Aus der lateralen Perspektive kann man ganz viele Anomalien nicht sehen, nicht erkennen. Nein, nein, kann man nicht. Das heißt also, wenn mein Pferd ein Schmerzgesicht hat und jetzt in den neurologischen Tests immer wieder auffällig ist, ich sage ja auch den Kunden meistens, Kontext ist King, einmal ist kein Mal. Wenn das Pferd jetzt also ein einziges Mal irgendwie den Fuß ein bisschen schräg zur Seite dreht, ganz ehrlich, nicht ausrasten. Wenn mein Pferd das aber immer macht, wenn mein Pferd aber das wiederholt immer macht oder wenn ich so, auch da fällt mir gerade ein Fall ein, auch, wenn wir eine Korrelation sehen, also immer dann, wenn der Kopf auf dem Boden ist und mein Pferd frisst, sind die Stelltests oder die Reflextests negativ und immer dann, wenn mein Pferd den Kopf oben hat, sind die positiv. Ja, Mensch, das ist doch total spannend. Die Kundin hat jetzt den Rückschluss gezogen, es hat einen Unterschied, das Pferd reagiert anders, wenn es einen Halfter auf hat, ja oder nein. Das stimmt natürlich nicht, sondern was da relevant ist, ist die verschiedene Höhe, die Kopfposition, ne, verschiedene Höhe des Kopfes. Und alle, die in Physiologie ein kleines bisschen aufgepasst haben, die wissen, wenn wir den Kopf bewegen, nach oben oder nach unten, macht das was mit der Halswirbelsäule oder auch mit der Rückenwirbelsäule. Und bringt Wirbel in verschiedene Positionen. Es ist also durchaus wahrscheinlich, dass dieses Pferd, wenn es den Kopf runternimmt, weniger Last hat, weniger Druck auf den Nerven hat, als wenn es den Kopf hochnimmt. Das ist erstmal die Information, die wir daraus kriegen. Was für ein Befund das hinterher ist, das können wir nicht sehen. Also Glaskugel klappt nicht so gut, ne? Da wären wir wieder bei Daten, Zahlen, Fakten. Aber wir kriegen ganz viele Hinweise darauf. Da ist irgendwas los. Und dann kann man weiterschauen und gucken, wie geht's denn von dieser Perspektive, ne? Wie geht's denn von diesem Punkt jetzt hier weiter? Und wie können wir das am besten framen, ohne dass wir unnötige Kosten verursachen, sondern so, dass Mensch und Pferd, ich glaube ja an die One-Welfare-Theorie, dass wir also One-Welfare in between Human, Horse and Environment brauchen. Wie ist denn allen Beteiligten dabei gut und unkompliziert geholfen? Trotzdem werden also viele regelrecht aggressiv, wenn wir über messbare Faktoren und das Einbringen dieser Faktoren ins Training sprechen. Und das finde ich jetzt irgendwie wild. Warum ist denn das so? Also sind Fakten tatsächlich einfach so unbequem? Oder passt das jetzt nicht irgendwie ins eigene Weltbild? Und ich habe euch in der Community mal gefragt, ich habe euch auf Instagram gefragt, wie ihr das seht. Und eure Antworten waren total spannend. Und eine von euch hat gesagt, es darf nicht wahr sein, was nicht wahr sein soll. Und das stimmt natürlich. Für den einen oder anderen würde das nämlich bedeuten, zuzugeben, dass auch das eigene Pferd nicht taktklar in drei Gangarten ist, dass auch das eigene Pferd ein Schmerzgesicht hat und dass das eigene Pferd vielleicht vor dem Training noch relativ fröhlich aussieht, aber spätestens auf der Reitbahn oder nach dem Training das Pferd, ja, den Ausdruck verändert hat. Da sind wir wieder, ne? Da sind wir wieder beim Thema Confirmation Bias. Ich sehe nur das, was ich sehen möchte. Und ich habe gleich noch ein kleines Wissenshäppchen für euch. Wir machen dann nochmal die Detour hin zum Confirmation Bias. Aber das ist natürlich was, was wir immer mit in die Waagschale werfen müssen. Und ich rate immer dazu, gerade bei mir, wenn es so ein bisschen piekst, dann lege ich die Studie nochmal zur Seite und setze mir da eine Bookmark hin und gucke die vielleicht drei Wochen später nochmal an. Das ist dann nämlich ziemlich wichtig, denn wenn es so piekst, dann bedeutet das meistens in der einen oder anderen Art und Weise, sind wir davon betroffen. Und ich finde das völlig in Ordnung. Das ist einfach nur menschlich. Mir geht das auch so. Ich möchte, weißt du, manchmal ist nicht der richtige Moment. Man kann nicht immer alles auf einmal verdauen. Und manchmal braucht es einen kleinen Moment. Finde ich total in Ordnung, finde ich total menschlich. Ich glaube, mir wäre wichtig, mich dabei nicht selber zu betrügen. Und zu sagen, ach, für mich ist es überhaupt gar nicht relevant. Ich gucke da auf Schmerzgesicht, da glaube ich nicht dran, gucke ich gar nicht hin, will ich gar nicht wissen, weil mein eigenes Pferd hat nämlich eins. So ähnlich ging es mir auch. Ich habe mal vor vielen Jahren mit der lieben Frauke zusammen einen Blog geschrieben zum Thema Schmerzgesicht. Da war die Research noch relativ neu und habe das auf Facebook gepostet und habe mir das eigene Foto vom eigenen Pferd im Banner oben drüber angeguckt und dachte mir, och, das ist ja wohl ein Schmerzgesicht, ne? Hab den Post fertig gemacht und dachte mir, nee, kann ja gar nicht sein, ich reite ja akademisch. Und dann habe ich die Seite wieder zugemacht und habe beim nächsten Mal, als ich wieder aufgemacht habe, gedacht, ach, das ist schon ein Schmerzgesicht, ne? Und je öfter ich mir das angeguckt habe, desto mehr konnte ich es dann auch sehen und dann am Ende des Tages dem Pferd helfen. Finde ich, war jetzt eine gute Sache. Hat mir jetzt nicht geschadet. Aber der Moment fürs Ego, der war ein bisschen niederschmettern. Ja, kann man mal so sagen. So, jetzt ist das natürlich so, dass Pferde mehr als eine Emotion haben. Also Pferde haben natürlich nicht Schmerzen oder nicht Schmerzen. Das hofft man zumindest so, würde ich sagen. Ne? Denn wenn es gut läuft, dann haben Pferde eine ganze Palette an Emotionen. Freude, Neugier, Angst, Schmerz, Frustration auch. Ne? Also wir sehen das ganz oft zum Beispiel, wenn wir Pferde, die eigentlich ganz fröhlich gucken und dann stellen wir den Reiter oder in dem Fall den Bodenarbeiter in Bodenarbeitsposition. Das eine oder andere Pferd ist dann schon mal für einen Moment ein kleines bisschen frustriert, vor allem bis der Mensch seine eigenen Füße sortiert hat. Und wenn ich das so differenziert erkennen kann, das Schöne ist ja, wir können ja relativ schnell unterscheiden zwischen Stress, Schmerz und Frustration. Ich stelle nämlich dann einfach den Bodenarbeiter wieder zurück in eine andere Position und gucke, verändert sich das Gesicht? Ja oder nein? So simpel ist das. Verändert sich das Gesicht, können wir sagen, okay, der findet dich da vorne gerade wirklich kacke, aber vielleicht können wir uns darauf einigen, dass er das einen kleinen Moment aushalten muss, denn wenn wir deine Hand nicht schulen, findet er das auch richtig kacke, dann ziehst du dem nämlich die ganze Zeit am Kopf rum. Ist auch nicht viel schöner. Also, ne, da würde ich immer so ein kleines bisschen abwägen. Perfekt ist das Leben ganz selten, aber irgendwo dazwischen, irgendwo da, wo wir gute Deals machen können und irgendwo da, wenn wir sagen, Welfare ist, wenn wir mehr positive Interaktion als negative haben, dann kann ich das durchaus vertreten, zu sagen, okay, wir stellen dich jetzt trotzdem in eine Bodenarbeitsposition, auch wenn dein Pferd es gerade nicht so schön findet. Denn wir müssen dich ausbilden, wir müssen dir erklären, wie deine Hand funktioniert. Und dann halten wir das so kurz und schmerzlos, wie das irgendwie geht. Stellen wir dich wieder in eine andere Position, dann guckt er auch wieder fröhlich und dann können wir uns ein bisschen mehr ums Pferd kümmern. One Welfare. Beide Parteien müssen irgendwie miteinander auf den Weg gehen. Es reicht nicht, wenn wir nur die eine Seite angucken und dann am Ende des Tages uns nicht mehr trauen, irgendwas zu tun. Das hilft ja auch nicht. Die gute Nachricht ist also, Pferde haben mehr Emotionen als nur Schmerz. Das heißt, ich muss dem Pferd ins Gesicht gucken und ich muss mich ein kleines bisschen darin schulen, was dieses Gesicht ausdrückt. Und die gute Nachricht ist, Pferde sind fühlende Wesen. Die haben eine ganze Palette davon. Und für heute merken wir uns, Emotionen darf man ernst nehmen. Das ist kein Vermenschlichen, sondern Wissenschaft. Vor allem, wenn wir uns mal ein kleines bisschen damit auseinandergesetzt haben. Das ist ein klar guter Hinweis für mich. Ich wollte schon lange mal zu den Equifax und zu den verschiedenen Emotionen oder zu den verschiedenen Gesichtern, Emotionsgesichtern des Pferdes, einen Podcast machen. Das schreibe ich mal hier direkt auf meine Liste. Das müssen wir unbedingt machen und dann schauen wir uns das Thema mal differenziert an. Meine Masterclass muss ich das immer anhören. Auf den Trainerfortbildungen erzähle ich das immer, weil es so wichtig ist, um einen guten Gesamteindruck zu bekommen, vor allem auch, wenn wir in die Ganganalysen oder so gehen und dann auch gucken wollen oder auch ins Training gehen. Für mich ist es ein ganz wertvolles Tool im Training. Ich will nämlich wissen, wie es geht. Ich will gerne wissen, wie geht es dem Pferd dabei, wenn wir Schulter herein, Schritt, Trab, Galopp, was auch immer machen. Ne? Will der geritten werden? Haben wir ein Kommunikationsproblem? Hat er heute einfach einen schlechten Tag? Ich will es wissen. Ein Wissenshäppchen habe ich euch noch versprochen. Und das ist eine spannende Studie, die ich hier mitgebracht habe. die in der Kooperation zwischen verschiedenen Universitäten gelaufen ist. Rund 3000 Menschen wurden gefragt und federführend waren dabei die Uni in Minnesota und die SLU in Schweden. Catherine Henschel und Elke Hartmann, die ihr vielleicht schon kennt, haben dabei federführend mitgearbeitet und es wurden rund 3000 Menschen befragt. Und das Thema waren Emotionserkennungen. Die Frage war also, wie gut erkennen Sie Emotionen? Es gab, glaube ich, 12 Fragen, die durchgeleitet wurden. Und ich möchte euch da jetzt gar nicht zu sehr mit belasten. Ich kann euch den Link zu der Studie im Newsletter verlinken. Das machen wir ja in den Newslettern immer ganz gerne, dass wir weiterführende Informationen zum Podcast geben. Es lohnt sich also immer, sich im Newsletter auch einzutragen, wenn du Lust hast, selber noch mal ein bisschen nachzurecherchieren. Also zurück zur Emotionserkennung beim Pferd. Und die Ergebnisse waren ganz interessant. Nur die Teilnehmer wurden dann geclustert, in verschiedene Gruppen gesteckt. Und die Ergebnisse waren ganz interessant, denn je älter die befragte Person war und je länger in der Branche, also in dem, was wir auf Englisch Equine Industry nennen, Profis in der Pferdebranche, desto häufiger wurden den Pferden positive Emotionen zugeschrieben. Schon mal spannend an sich. Negative Emotionen hingegen wurden deutlich seltener erkannt. Noch viel spannender, die Grundlage für diese Beurteilung war meistens, auch hier überdurchschnittlich häufig, die Körpersprache des Pferdes und nicht das, was wir im Gesicht des Pferdes sehen können. Das heißt also, je länger wir in der Pferdewelt unterwegs sind, desto stärker scheint ein Muster zu greifen. Ich würde jetzt in dem Fall sogar sagen, nicht nur unbedingt je länger wir in der Pferdewelt unterwegs sind, sondern auch je älter wir sind, was jetzt, wenn wir das aus einer historischen Perspektive betrachten, total Sinn macht. Denn die ganze Emotionsforschung beim Pferd, die ist ja erst in den letzten 10 oder 15 Jahren passiert. Guck mal, die Schmerzgesichter kommen aus 2015. Das Ridden Pain Ethogram kommt aus 2018. Das bedeutet also, wenn ich jetzt ein Reitlehrer bin, der irgendwie seit 30 oder 40 Jahren schon in der Industrie unterwegs ist und der sich vielleicht nicht aktiv fortbildet, der hat davon vielleicht noch gar nichts gehört. Und dann ist das der eigene Confirmation Bias, der hier zuschlägt. Das heißt, der interpretiert die Information so, dass sie in das bestehende Weltbild passen und dieses auch stützen. Wenn wir also glauben, dass ein Pferd zufrieden und brav ist, es sei denn, es wehrt sich, dann sieht er in diesem zufrieden und brav sein lieber Freude und Entspannung. Ich habe heute noch ein schönes Video auf Instagram gesehen. Da ging es um ein sehr reaktives Pferd, das ja jetzt so viel besser ist, weil es parken gelernt hat und dann eine junge Reiterin, die mit einer Gerte wählend um das Pony rumgelaufen ist. Was die Kollegin, die das gepostet hat, nicht gesehen hat, ist, dass das Pferd nicht brav war, sondern im Freeze. Das Pony hat in die angespannt im Hals, hat in die Entfernung gestarrt und hat einen Fluchthuf gezeigt. Ja, Mensch, du, das hätte klappen können, hat's aber nicht. Das war so ein klassischer Fall von Confirmation Bias. Ich sehe nur, was ich sehen möchte. Und das passiert natürlich vor allem, wenn uns die Ausbildung dafür fehlt. Das erklärt auch, warum gerade Profis in der Studie häufiger positive Emotionen sahen. Sie sind in diesem System sozialisiert, in dem Schmerzgesichter absolut normal sind. Tja. Das heißt also, wir habituieren auch daran, was wir ständig sehen, wird irgendwann unsichtbar, weil es so normal ist. Hat mein eigenes Pferd jetzt also auf jedem Foto ein Schmerzgesicht und ich bin für das Thema nicht sensibel, dann glaube ich vielleicht eher daran, dass das normal ist und dass Schmerzgesichter für mich nicht relevant sind. Ganz schön wild, oder? Kleine Physiologie für Anfänger. Machen wir noch mal eine kurze Detour, bevor ich euch gleich rausschmeiß. Kleiner Reminder hier aus der Biologie. Erstens, Pferde haben keinen Schmerzlaut. Oder bist du schon mal in einer Reithalle gewesen, wo es geschrien hat? Hat es nicht. Ne? Also Pferde haben keinen Schmerzlaut. Wäre so viel einfacher, wenn Pferde einen Schmerzlaut hätten wie Hunde und Katzen. Wenn du den auf den Fuß triffst, sagen die was. Pferde sagen nichts. Punkt 2, ein wichtiger Kommunikationssignal sind die Gesichtsausdrücke. Und Punkt 3, Pferde sind Fluchttiere. Jetzt wird's wieder spannend. Wenn wir die Gesichter also gar nicht anschauen, ist es natürlich schwer, negative Emotionen überhaupt zu erkennen. Dann sind die nämlich einfach nicht da. Nee, schade. Das ist so ein kleines bisschen so, als würde man bei Menschen nur auf die Schuhe gucken und dann sagen, ich sehe gar nicht, dass der traurig ist oder ich sehe gar nicht, dass der müde ist. Bei Pferden finden wir das irgendwie ganz normal. Wilde Sache. Oder? So, jetzt habe ich euch ein bisschen in meine Praxis entführt und dir ein kleines bisschen erzählt, warum mich das auch so ärgert, wenn ich sowas höre, weil ich mir denke, Mensch, wir sind in 2025, Frauen stehen nicht mehr nur am Herd, wir können schon lesen und schreiben und in den meisten Ländern dürfen wir sogar wählen. Wilde Sache. Könnten wir bei Pferden auch mal anfangen, ein kleines bisschen über den Tellerrand zu schauen? Für dich habe ich noch eine kleine Mini-Übung. Beim nächsten Mal, wenn du im Stall bist, versuch doch mal 5 Minuten lang dein Pferd im Gesicht anzuschauen, ohne zu interagieren, einfach nur schauen, am besten mit einem kleinen bisschen Distanz. Und schwierig wird es immer, wenn wir versuchen, das nicht sofort zu interpretieren. Also vielleicht nicht dahin gehen und sagen, ach, guck mal, der freut sich ja so, wenn der die Ohren spitzt, wenn er mich sieht, sondern tatsächlich mal einen Moment aus der Distanz zugucken und sagen, ah, ist ja interessant, schönes Gesicht hast du. Darf ich dir ein kleines bisschen zuschauen? Das alleine kann schon ein Augenöffner sein. Ich habe den Podcast für die Equifax aufgeschrieben. Das machen wir beim nächsten Mal oder in einem der nächsten Male. Wir haben schon so viele spannende Podcasts für die nächsten Wochen aufgenommen. Gucken wir uns an, versprochen, auf, zu meiner Tochter sage ich immer, aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Damit entlasse ich auch euch. Wenn ihr jetzt das Gefühl habt oder wenn du jetzt das Gefühl hast, dass dir Tradition alleine nicht reicht und dass du sowohl Wert auf Evidence-Based im Training legst, also auf evidenzbasierte Unterlagen, als auch darauf, mit Gefühl und Empathie zu arbeiten, dann bist du sicherlich bei uns richtig. Und dann würde ich vorschlagen, buch dir mal einen Kompass-Call und check mal mit mir und meinem Team ein. Wir machen eine Ist-Stands-Analyse und überlegen dann gemeinsam, wie es am besten für euch weitergeht. In diesem Sinne, ich wünsche euch eine schöne Woche. Bis bald.